23 Buzzer People.
Unknowing Season 9. Presented by EY. Ja, herzlich willkommen wieder zur Serie 23 Börse People. Und diese Season 9 der Werdegang und Personality Folgen ist presented by EY. Mein Name ist Christian Drastil, ich bin der Host dieses Podcasts und mein 11. Gast in Season 9 ist Thomas Reiner, Head of Member Sales and Business Development der Wiener Börse und jetzt bei mir zum zweiten Mal im Studio. Dazu kommen wir dann im Verlauf der Folge. Servus Thomas.
Hallo Christian.
Servus. Ich habe mir jetzt noch hergerichtet, worüber wir sprechen werden. Alles klar?
Ja, ich kenne mich aus. Wir sprechen über die Wiener Börse.
Vienna Stock cool. Exchange habe ich rausgehört und Chris Always Live und so
cooler
weiter.
Cooler Track.
Ja, genau. Du warst ja schon mal da, da komme ich BBO, eine richtige Hardcore-Folge, ja. Nicht despektierlich um Market Maker, da steigen wir dann live ein, aber jetzt sind wir im Karriere- und Werdegang-Podcast und ich weiß ja, dass du schon sehr lang bis ewig an der Wiener Börse bist, aber ich weiß nicht genau, wie es bei dir begonnen hat. Wie hast du dich als junger Bub für einen Kapitalmarkt interessiert? Wie ist es losgegangen und mit welcher Station vor allem?
Ja, der Kapitalmarkt war schon sehr früh ein Thema für mich. Vor allem das Thema der Aktien hat mich sehr, sehr stark interessiert und habe mich dann nach meiner Ausbildung auch geführt in die Volksbanken AG, wo ich begonnen habe, meine berufliche Karriere 1996. Habe dort gearbeitet in der Filiale, das war damals Volksbank AG noch, da waren die Filialen noch dabei bei der Muttergesellschaft im 13. Bezirk. Habe dort das Handwerk gelernt im Vertrieb, Kundenbetreuung, habe sehr schnell gemerkt auch, dass mir das Thema der Wertpapiere sehr interessiert und ja.
10 Jahre früher genau das Gleiche gemacht.
Genau.
Mit genau der gleichen Geschichte 10 Jahre früher, nur bei der Erste Bank. Ja. Ja. Filiale, alles durch, warst du in der Kasse auch? So richtig
Kasse war ich auch, einmal alles durch. Und
Kontoauszüge
einsortieren. Von der Jugendbetreuung bis zu, war sehr schnell bei den Wertpapieren dann und vor allem dann haben wir damals die, was kann ich sagen, die VATEC damals gekauft. Das war meine erste Aktie.
Ja. Und eine gute Geschichte natürlich.
Absolut, ne? Eine gute Geschichte. Nur das Thema und die jungen Leute checken das gar nicht mehr heute, wenn ich das erzähle. Es war ja schwierig, damals generell Informationen zu kriegen. Was ist der Kurs der Aktie? Wo steht sie aktuell? Und vor allem dann, wenn du die Aktie mal gekauft hast, was ist der aktuelle Preis? Und ich weiß noch damals in der Filiale, es war noch Schillingzeit, da hat über so Telekursabfrage, hat ja jede Abfrage 10 Schilling gekostet.
Ja, ja.
Und sehr schnell ist dann limitiert worden, sozusagen nicht deine Aktie 20 Mal am Tag abfragen. That's too expensive, das ist zu teuer. Und
stimmt. Ich habe es total parat, wie du das sagst, das habe ich total vergessen gehabt. Die Telekursabfragen nur für die VIP-Kunden.
Genau. Und das hat extrem gekostet und mein erster Schritt nach der Arbeit war dann eigentlich zum Zeitungsverkäufer und ich habe mir die Abendausgabe gekauft und geschaut, was der Kurs ist, der VATEC und wie sich meine Aktie entwickelt. Also unvorstellbar heute, unglaublich, aber das war so meine erste Berührung, handfest und ich glaube, das ist was, wenn man was wirklich macht, was selbst besitzt und mit echtem Geld verlieren kann, aber auch gewinnen kann, die Chancen erkennt, dann lässt einen das nicht mehr los und das hat mich nicht mehr losgelassen.
Deswegen sage ich auch Financial Literacy on the Job täglich reinschauen. Ich liebe es einfach und ich liebe auch diese Geschichte. Hast doch mal den Kursaushang ins Schaufenster machen müssen. Das war ein Jahr lang
das war
Job.
Dann auch immer. Ja, natürlich täglich ausdrucken sozusagen ins Aus, die ganzen Devisenkurse natürlich auch oder Valutenkurse, die Goldkurse, aber auch Aktienkurse, österreichischen Aktienkurse auszuhängen und das ist jeden Tag dann aktualisiert worden und war sichtbar. Ich weiß nicht, wie viele Leute sich das dann tatsächlich auch angeschaut haben. Aber es war die analoge Zeit ganz einfach. Das war damals so.
Ich war ja, wie gesagt, 10 Jahre früher, da war gerade dieser Riesenbumm und da ist eine Schlange draußen gestanden. Du hast das, damals hat es nicht einmal noch irgendwelche Pages vom Christian Bauer oder so gegeben, sondern damals gab es diesen Aushang und ich habe es aber 10 Sekunden vorher gesehen. Und draußen haben sie schon geklopft irgendwie, wann hängt der Trottel das endlich raus. Also das war schon sehr spannend.
Ja, ja. Nachrichten waren damals schon ein wertvolles Gut.
Auch, genau. Ja. Jetzt muss ich noch was einwerfen, weil du VR Tech gesagt hast. Wir haben heute den 9. Oktober und senden die Folge am 25. Oktober. Also wenn wir senden, ist schon 16 Tage her, aber am 9. Oktober war vor der VR Tech ein Jahr eine gewisse VR Stahl. Und die heißt Voestalpine heute und hat Börsengeburtstag an dem Tag, wo wir aufnehmen.
Na, das passt dann genau.
Dann sagen wir Happy, Happy Birthday an die ehemalige VR Stahl. Und einfach, wenn ich jetzt mit einem Manager der Wiener Börse rede, genau diese Story sind es als Verstaatlichte, war das Ding tot. Und an der Börse hat sie sich neu erfunden. Good times, bad times, aber bottom line sehr, sehr gut. Times,
ja, natürlich. Absolut.
Bei der Voestalpine. Exkurs Ende. Ich habe die Börse genannt. Ich habe dich als Börsemanager anmoderiert. 2001 war es dann soweit, dass du zur Wiener Börse gewechselt bist. Erste Frage, war das vor oder nach 9-11? Weil du bist mein 11. Gast in 7-9 und deswegen kann ich dir dieses Stichwort, und was waren die Beweggründe, damals gleich zur Börse zu gehen?
Gute Summen. Ja, fangen wir vielleicht mit den Beweggründen an. Wie gesagt, das Thema der Wertpapiere hat mich fasziniert und da war für mich naheliegend, mal verschiedene Sachen dann angeschaut und für mich hat sich dann logisch ergeben, dass sozusagen der zentrale Platz des Handels, die Wiener Börse, das ist, wo ich hin will, habe mich dann dort beworben und wurde dann auch genommen und habe eben 2001 dann im September in der Börse begonnen, in der Marktsteuerung.
Mhm. Und das ist vor oder nach 9-11?
Und das war tatsächlich vor 9-11. Ich war relativ kurz dort und ich kann mich nicht genau erinnern, wie das war mit 9-11. Wir haben überall so Bildschirme hängen gehabt mit Bloomberg TV und irgendwann dann kam das erste Bild mit einem Crash eines Fliegers in einem Hochhaus. Und dann war das so der erste Gedanke, wow, tragischer Unfall, was ist da jetzt passiert? Und wie es weitergegangen ist, weiß man ja. Also dramatische Ereignisse, dramatische Erlebnisse, Schock. Aber wie immer in so Schocksituationen ist es ganz einfach wichtig auch, dass die Handels- und Marktplätze bei allen Tragödien und privaten Verlusten, die es gibt, dass die Marktplätze trotzdem funktionieren und eben angepasst an die Events, die es gibt, zur Verfügung stehen auch. Mhm. Und das war, glaube ich, ganz, ganz wichtig, dass die Börsen dann trotzdem weiter auch funktioniert haben mit allen brutalen Auswirkungen, die es gegeben hat, mit den Auslöschungen von ganzen Handelsräumen und anderen Sachen mehr.
Ich bringe immer ein bisschen gerne schlechte Schmähs rein. Marktsteuerung heißt nicht, dass ihr den Markt steuert, sondern was heißt Marktsteuerung?
Ja, das heißt nicht, dass wir den Markt steuern, ist vollkommen korrekt. Ja, Marktsteuern heißt im Wesentlichen, dass wir das Setup der Wertpapiere in den Systemen gemacht haben, im Handelssystem, die ganzen Parameter eingetragen haben, das beobachtet haben und entsprechend den Handelsmodalitäten, den Marktmodellen hier einerseits entwickelt haben die Themen, also eher im Design und dann in einem weiteren Schritt sozusagen im operativen Betrieb die Steuerung geschaut, dass nur Orders von Händlern in den Markt kommen, die auch tatsächlich handeln dürfen, als ganz einfaches Beispiel. Oder geschaut, dass der Markt zeitgerecht aufsperrt oder dass die Orderformen, die es gibt, den Handelsteilnehmern zur Verfügung stehen oder andere Sachen mehr.
2001, als du begonnen hast, war dieser weltweit externe Einfluss 9-11 natürlich da. Dann sind wir in eine Jahrhunderthaus der Wiener Börse gekommen, 2002 bis 2007. Diese Phase war die genialste, die die Wiener Börse je gesehen hat. Als damals noch neuer, junger Mitarbeiter, wie hast du diese Zeit erlebt und wie hat sich deine Karriere weiterentwickelt da?
Ja, das war eine sehr spannende Zeit. Vollkommen richtig, diese Hossphase. Und das als Beispiel, es war eine unserer Tätigkeiten oder meiner Tätigkeiten oder im Team die Tätigkeiten. Ich war dann auch schon Leiter der Abteilung nach 2 Jahren. Und wir haben die Schulungen für die Händler gemacht, im In- und im Ausland. Und da waren wir sehr viel in London unterwegs. Es waren ganz einfach auch die meisten Händler zu schulen. Und das war damals auch eine Zeitaufbruchstimmung, wo sich sehr viele internationale Handelsbanken, US-Investmentbanken, die ihren Sitz in London hatten oder noch immer haben, damals an die Wiener Börse auch angebunden haben, haben wir die Händler geschult Und in jeder Händlerschulung, kann ich mich noch erinnern, war die Frage, wo kann ich Wiener Börse Aktien kaufen? Ja. Also die wollten sich durchgängig auch sozusagen am Wiener Börse Unternehmen, wir sind ja selbst, wir sind zwar AG, aber nicht gelistet, am Unternehmen bewerben. Und das war einfach eine Erfolgsstory. Ja. Zentralosteuropa, Wismar und die Wiener Börse als Hub, indirektes Investment über die österreichischen Unternehmen, die in der Region erfolgreich tätig waren und sind.
Und dazu noch gute monetäre, steuerliche Maßnahmen auch am Heimatmarkt, sprich Kostsenkung und so weiter. Absolut. Da ist schon was gegangen. Und die Unternehmen haben wirklich prosperiert in dieser Phase, wo Wien in diesen 5 Jahren die beste Börse der Welt war, wie wir das ja auch immer wieder sind, was ja auch Hoffnung für die Zukunft gibt. Es gibt diese Zyklen. Und dann kam wieder was von außen namens Lehman.
Ja.
Und auch da möchte ich dich um Memories fragen. Das war ja in der börslichen Auswirkung viel, viel, viel schlimmer als 9/11.
Ja, es war natürlich, ist immer tragisch sozusagen, wenn es so Krisen gibt, also Kennzeichen von Krisen oder aus meiner Sicht ist immer zum einen, sie kommen unerwartet, deswegen heißen es auch Krisen, und zum zweiten ist, dass sie sehr, sehr schnell kommen und runter geht's dann in Folge auch mit den Kursen schneller, als es wieder nach oben geht. Das ist ganz einfach immer so, das Momentum kommt rein und es geht extrem schnell. Und das war eine Zeit, die war irre einfach, muss man sagen. Ja. Es war, wenn ich an gewisse Produktgruppen im Schuldverschreibungsbereich denke, ja, also oft war ja das Default-Risiko eines Emittenten oder eines Schuldners, ist ja eher als theoretisches Risiko, sage ich mal, abgehandelt worden. Ja. Dann war es auf einmal tatsächlich so, dass eine Bank pleite ist. Ja.
Ja.
Und wie gesagt, und dann die Kurse gehen nach unten, das galoppiert, das geht dann extrem schnell. Und die Frage ist Börse immer, was kannst du machen und was machst du und hast du alle Schrauben, Marktsteuerung wieder richtig eingestellt? Ja? Mhm. Im Sinne von passen die Volatilitätsunterbrechungskorridore, dass diese Sicherheitsmechanismen greifen und so weiter.
Ich habe zuerst Wien als die beste Börse 2002, 2007 genannt in diesem Korridor. Nachher haben wir brutaler verloren als andere. Da hat mal reingespielt natürlich, dass wir vielleicht schon zu teuer waren 2007. Auch das kann mal sein, dass man überkauft ist. Und dann vor allem auch, dass ein vielleicht gut gemeintes, aber überbürokratisiertes System der Pensionsvorsorge ausgestoppt worden ist, alles am gleichen Tag. Und die Futures 400 Punkte unter der Kasse gehandelt haben. Für die Leute, die wissen, was ich jetzt sage, Wahnsinn eigentlich.
Ja, ja.
Und ich glaube, dein Vorstand, der Christoph Boschan, der hat das eh auch immer wieder zerlegt, rückwirkend, obwohl er damals noch lange nicht in Österreich war, was das damals für ein Scheißdreck war. Ja. Diese Pensionsvorsorge mit 100% Kapitalgarantie, das kann sich nicht ausgehen.
Nein, das kostet halt einfach so viel und du sprichst es an und ich habe jetzt länger nicht daran gedacht, aber du sagst, diese tatsächlich Futurespreise.
Das waren die letzten 500 Punkte im Markt.
Waren ganz, ganz, ganz irre und das war auch die Zeit noch, als man die Ötop, die Terminbörse auch, die ja dann in die Wiener Börse AG integriert wurde, als Marktplatz betrieben haben. Mhm. Jetzt ist es ja so, dass die Derivate auf österreichische Anleihen an der Eurex gehandelt werden und wir die Rolle als Index, als Produktprovider im Indexbereich haben.
Ja. Es war ein Zusammenspiel von verschiedenen Kräften, die diesen brutalen Rutsch natürlich historisch eine tolle Einstiegschance, aber das muss man mal aushalten, wenn man schon in ist mit Money natürlich.
Absolut, absolut, so ist es. Und ich glaube, ganz ein wesentlicher Punkt in dem Kontext, auch in der Ausrichtung der Wiener Börse und im Recovery, war damals auch in der Struktur das Ziel, die Wiener Börse ganz einfach international auszurichten und in die Breite zu tragen, die Zugangsintermediation zu vereinfachen und möglichst viele internationale Handelsteilnehmer anzubieten. Wir haben noch einmal zurück vor Beginn dieser Hosse, die wir hatten, ein Verhältnis gehabt, 80-20, Inland-Ausland. Das hat sich dann komplett gedreht
auf
und
20,
jetzt sind wir bei 20-80 in etwa. Ja.
Ich bin ein Home-Bias-Fan und möchte vor allem die Privaten wieder beleben und deswegen habe ich das auch genannt mit dem fürchterlichen Pensionsvorsorge-Ding, das nicht durchdacht war und jetzt wieder so ein Konto, ich will die Behaltefrist zurück. Der Herr Finanzminister ist auch zu Gast in dieser Podcast-Serie. Schauen wir mal, was rechtlich geht. Ich werde es nicht beeinflussen können, aber ich werde auch keine Ruhe geben, sagen wir mal so.
Ganz, ganz wichtig, auch für uns als Wiener Börse ist das ein wichtiger Punkt. Ich glaube, es ist einfach Notwendigkeit hier durch steuerliche Incentives, Behaltefristen, wie es geht, weil das sehr gut funktioniert auch. Hier wieder Incentives zu setzen und vor allem die Retail-Investoren, Investoren, nicht Spekulanten, Investoren, obwohl Spekulanten für mich ja auch grundsätzlich positiv behaftet ist, wieder stärker zurück in den Markt zu kriegen.
Ja, ich möchte an diesem Punkt, so wie ich immer tue, das Wort Incentive meiner Meinung nach noch in ein anderes Licht rücken, weil wir kriegen da nichts geschenkt, sondern es ist eher eine steuerliche Eskalation an der Journey, bis einmal du Aktien kaufen kannst, die Dividende, die in Österreich ja 5% pro Jahr von der Performance ausmacht, also den Unterschied zwischen Total Return und ATX, die regen wir uns eh nicht auf, aber es ist kein Geschenk, so wie es früher mal bei jungen Aktien und Kapitalerhöhungen war. Und jedes dieser Gespräche ist für mich eine Chance.
Ja, ja, absolut. Also man muss hier was machen auf der steuerlichen Seite, ja. Lieber Herr Finanzminister.
Genau. Head of Member Sales and Business Development bist du jetzt. Ja. Auch da Member Sales, ich denke, da geht es um die internationalen Handelsmitglieder auch.
Oder? Da geht es nicht nur um die internationalen, auch, das ist ganz wichtig, um die nationalen Handelsmitglieder, also national Betreuung von nationalen und internationalen Handelsmitgliedern und die Akquisition von neuen. Mhm. Das ist unser täglich Brot, dass wir hier im kontinuierlichen täglichen Austausch sind mit den Teilnehmern zu allen marktrelevanten Themen.
Mhm. Und Business Development kann ich mir auch was darunter vorstellen. Und deswegen gleich Detailfrage, geht es da auch ums Handelssystem? Könnt ihr mitreden bei Xetra-Entwicklungen?
Ja, also das Handelssystem, also wir sind ja auf der Xetra Handelsinfrastruktur, sprich Deutsche Börse ist unser Systemprovider. Seit 99
haben wir das System super, in Einsatz.
Oder? Funktioniert super. Und ich glaube, vor allem der wesentliche Punkt, warum damals die Entscheidung getroffen wurde, das Xetra zu nehmen, ist trifft heute noch immer voll und ganz zu, nämlich dass internationale Handelshäuser die Xetra-Welt, die Xetra-Funktionalität, die Xetra-Technik kennen
und
implementieren haben, können für Wien, mehr oder weniger copy-paste, und auch bestehende Infrastruktur nützen und sharen können. Mhm. Und sozusagen diesen Vorteil geben wir auch weiter, indem wir technologisch servicieren die Prager Börse, die ja Teil der Wiener Börsegruppe ist, ohnehin auch mit dem Xetra-Handelssystem, aber auch Budapest, Laibach und Zagreb, wo wir das Handelssystem providen, unterstützen und weiterentwickeln. Und zu deiner Frage, ob wir mitreden können, ja. Es super. Gibt ja bei der Deutschen Börse so regelmäßige Release-Zyklen, und da haben wir die Möglichkeit, schon im Design auch mitzureden und mitzuarbeiten hier.
Die Zusammenarbeit mit Deutschland funktioniert meines Erachtens nach mit der Außensicht überhaupt sehr gut. Wie ist die internationale Vernetzung? Du hast ja doch einen sehr internationalen Job innerhalb der Wiener Börse mit anderen Börsen.
Ja, nur die Vernetzung ist natürlich gegeben. Wir tauschen uns regelmäßig aus. Ich glaube, eine wesentliche Plattform für uns als Börse, um mit anderen Börsen im Austausch zu sein, ist über die sogenannte Federation of European Stock Exchanges, die FESE, wo wir uns regelmäßig austauschen. Aber wir sind auch im laufenden Austausch mit den anderen europäischen Börsen, also Euronext, mit den vor allem wichtigen, mit den großen Euronext-Gruppe, Deutsche Börse, Schweizer Börse, Nasdaq, Nasdaq Europe, da sind wir schon im regelmäßigen Austausch.
Bei einer Veranstaltung hat irgendwann einmal ein Vortragender, ich glaube, es war irgend so ein IVA-Ding, wo die FESE auch dabei war, Jahre her hat er gesagt, das kommt nicht von FESE auf Betäubungsstellen, wie man es kennt, vom Raumschiff Enterprise. Und dann hat er das auch noch so irgendwie gezeigt, wie man FESE auf Betäubung stellt. Und ich habe mich dann 30 Minuten nicht erholen können vor Lachen und habe immer wieder laut lachen müssen. Wir beide sind ja auch schon das eine oder andere Mal auf der Bühne gestanden. Ich kann mich noch an so ein Jahresauftakt-Ding von der Hello Bank damals noch unter diesem Namen erinnern, mit dem Martin Hüfner. Ja. Du bist schon einer, der für die Wiener Börse oft auftritt, oder?
Ja, ich bin, immer wieder dabei, auch bei diversen Vorträgen und für die Wiener Börse entsandt werde. Gerade erst vor kurzem jetzt wieder, weil du so das Beispiel angesprochen hast, Hello Bank, bei der Easy Bank jetzt auch bei ihrem Kongress wieder in Salzburg dort tätig, aber auch für andere Banken kontinuierlich und immer wieder.
Mhm. Und du warst vor einem Jahr im Sommer bei mir zu Gast für diese, wie ich erwähnt habe, Hardcore-Folge. Da ging es um eine Umstellung im, sagen wir mal, Orderbuch, Market Making. Ihr habt es auf das Best Bid and Offer, BBO. Ich habe immer BBQ gesagt, eh schon lange nicht mehr. Da haben wir damals die Startmembers genannt, haben die Methodik erklärt. Die Folge wird verlinkt. Mich interessiert jetzt hier und ein bisschen nicht so hardcoreig, was hat sich verändert in den letzten 5 Quartalen, seitdem wir das gestartet haben? Wie ist es angelaufen? Wie seid ihr zufrieden?
Also Was sich verändert hat in den letzten 5 Jahren, ist, dass die Liquidität aus dem Markt ein bisschen draußen ist.
Aber nicht deswegen.
Aber
oder?
Nicht deswegen, nein, sondern, nein. Nur ganz okay. Allgemein als Einstieg.
Und, yes, und
nein, nein. Und gerade in so Situationen ist es wichtig, dass man vom Design her ein Modell hat, das funktioniert und hier Liquidität im Markt bereitstellt. Und das haben wir ja über diese Market-Making-Modelle. Und eins davon ist das BBO, Barbecue, Best-Bid-Offer-Modell.
Danke dir. Ja.
Best-Bid-Offer-Modell. Ja, was hat sich verändert? Also es ist relativ konstant von den teilnehmenden Handelsteilnehmern. Wir sind gestartet mit 3 Teilnehmern, die hier sich verpflichtet haben mitzutun.
Vor allem die großen Londoner-Häuser.
Die großen Londoner-Häuser sind mittlerweile 4 Teilnehmer, die das machen.
Nennen Sie uns bitte ganz kurz, für die, die es nicht wissen.
Das ist XDX, das ist Virtue, das ist Hudson und das ist Tower Research. Die sind hier in dem BBO Market Making tätig, neben den anderen Banken, die im klassischen Market Making tätig sind. Wie hat sich's ausgewirkt? Wir sehen eine Verbesserung tatsächlich des Spreads, was auch die Erwartungshaltung war, im Orderbuch eine Veränderung, vor allem auch im Vergleich zu unseren direkten Konkurrenten. Wir konnten den Marktanteil, das ist ja am Ende des Tages das, was zählt für uns dann, hier ausbauen, liegen in etwa bei 70%
bei österreichischen Aktien.
Bei österreichischen Aktien. Das heißt, wir sind der liquideste Handelsplatz für österreichische Aktien und haben die Vorreiterschaft hier nicht nur, aber auch durch dieses Modell ausbauen können.
Ja, das freut mich zu hören, dass es international einen Trend gibt, dass die Handelsumsätze nicht größer werden. Ist, glaube ich, auch da erfasst auch die Wiener Börse momentan, auch da ist die Hoffnung, dass es wieder nach oben geht. Ich hatte da eine Mutmaßung im Vorjahr, im Sommer, und ich habe dich das auch gefragt, und es hat sich für mich positiv bestätigt, dass das Orderbuch auch für uns Kleinanleger, und ich mische da immer wieder mit meinen Konten, attraktiver geworden ist, und ich habe das Gefühl, dass das so ist. Ja. Ich habe weniger Mini-Teilausführungen und so weiter, und das ist für mich eine gute Entwicklung.
Das zeigen und definitiv unsere internen Auswertungen, und das freut mich, dass du das auch sozusagen selbst am eigenen Leib erfahren hast.
Aus dem Bauch raus. Es ist immer ärgerlich, wenn es geht eh nicht um viel Geld. Aber jetzt nur fiktives Beispiel, ich stelle 2000 Euro Order rein und die wird dann mit 400 Euro erfüllt.
Bleh. Ja, das ist absolut nichts.
Das tut weh.
Ja, es ist so. Es sind zwar die Regeln so, dass ein Stück gehandelt werden kann. Ja. Aber es will keiner, und auch durch dieses BBO-Modell sind die handelbaren Stücke auch an der vordersten Stelle, im Top of Book, wie wir sagen, besser und größer jetzt.
Wo ich dich in der Vorrecherche noch ganz kurz gefunden habe, weil da habe ich jetzt einen größeren Bezug dazu, du bist auch Aufsichtsrat bei der Strombörse, bei der EXA. Vielleicht für die Hörerinnen und Hörer, warum ist ein Wiener Börse-Manager-Aufsichtsrat bei der EXA? Ihr seid da beteiligt, ne?
Wir sind beteiligt an der Börse. Ja. Wir haben knapp über 25% an der EXA, sind Konzessionsgeber, auch läuft unter der Wiener Börse Konzession. Und der Energiemarkt ist uns sehr, sehr wichtig. Gibt es ja seit mittlerweile 20 Jahren circa, die EXA. Und herzliche Gratulation zur bestandenen Börseprüfung.
Dankeschön, ja.
Freut mich.
Ja, da habe ich das natürlich auch alles gelernt. Ich wusste es dunkel, dass die Wiener Börse da, aber da habe ich es natürlich lernen müssen, und zwar Prüfungsfrage. Und da habe ich mich sehr gefreut. Und es ist natürlich im Vorjahr doch das Stromthema eines der heißesten überhaupt gewesen, obwohl der weniger börslich gegangen ist, sondern dass andere Kontrakte waren.
Absolut, ja. Das war bedingt durch die Situation, wie wir sie alle kennen, hat es einfach extremste Schwankungen im Energiebereich, nicht nur im Strom, gegeben.
Jetzt spiele ich nochmal das, weil ich so gern höre, nochmal, wenn ich darf, dieses Rapper-Zeugs da. Darf ich nochmal?
Here we go. I've been fine, my rhyme, though how likely the end is I could change. Chris always live, always done writing for volatility, and inside the market unlocked like a safe with a combination. Made him move like a chess player, he's got the perfect strategy.
Ich glaube, da haben wir alles durch, oder?
Wow. Ja. Bin echt begeistert von dem.
Gefällt mir jedes Mal mehr von dem Ding. Daher, ich verrate noch nicht zu viel. Aber ja, du, Werdegang, Karriere. Ja. Wir haben jetzt über dich gesprochen. Wir haben, glaube ich, eine spannende Journey gemacht über eine doch, fast 3 Jahrzehnte Börsekarriere. Danke auch für die erste Aktie. Das ist schon eine schöne Sache, und die Vortech. Ja. Das war damals eine der Top 3 umsatzstärksten Aktien an der Wiener Börse in den mittleren 90er Jahren. Und jetzt habe ich noch die Abschlussfrage. Hast du Tipp an junge Leute, die jetzt vor der Karriereentscheidung stehen und sagen, eigentlich interessiert mich der Kapitalmarkt. Wie gehe ich das am besten an?
Ja, Es ist definitiv eine spannende Branche, in die man reingehen kann und bringt mich zurück wieder sozusagen an den Anfang unseres Gesprächs, ist Nachfrage erzeugen durch selbst aktiv zu sein. Das heißt, einmal reinzuschauen, sich einen Fonds zu kaufen, Fondssparplan haben, zu schauen, wie sich das dann langfristig zumindest positiv entwickelt, ist eine gute Geschichte. Ich glaube, man sollte viel ausprobieren. Man sollte sich nicht zu stark festlegen zu Beginn, sondern jede Chance ergreifen, in Form eines Praktikums bei Unternehmen reinzuschnuppern, in verschiedenen Bereichen zu arbeiten. Das heißt, schon möglichst früh beginnen, hier Erfahrung zu sammeln. Und ich glaube, nur durch diese Erfahrung und durch dieses Hands-on und wirklich Doing kriegt man auch ein Gespür, was das ist. Denn wenn ich mich so zurückerinnere, Marktsteuerung, Wiener Börse, ja. Vor 20 Jahren, ich habe mir ganz ehrlich nicht wirklich was vorstellen können.
Dann steuern wir den Markt von 1.000 auf 5.000, ja, und hast dann gemacht,
ist auch ein Scherz. Ist halt sehr abstrakt, das ganze Thema. Ja. Und ich glaube, das ist wichtig, dass man von diesem Abstrahierungsgrad wegkommt. Und das ist einfach, indem man Sachen macht, indem man Sachen ausprobiert, und dann kommt man drauf, dass der Finanzmarkt sehr, sehr spannend ist. Ja. Gerade in einer Phase, oder Kapitalmarkt generell oder Finanzmarkt weitergesprochen, gerade in einer Phase, wo man möglicherweise antizyklisch sozusagen in diese Branche auch einsteigt.
Ja, ja, also antizyklisch ist, glaube ich, ein großes Wort, und ich hoffe, es stellt sich in ein paar Jahren raus, dass es klug war, jetzt antizyklisch auch wirklich einzusteigen an diese Börse. Lieber Thomas, ich spiele meinen komischen Abspann. Es war eine Highlight-Folge wieder für mich. Danke, dass du da warst. Ich werde, wie gesagt, die BBO-Geschichte, wo wir wirklich da in die Tiefe gehen. Und ich glaube, von der Modalität hat sich ja nichts verändert. Ne?
Hat sich nichts verändert,
genau. Nein. Auch noch dazu stellen an euch da draußen, danke fürs Zuhören und ein Tschüss einmal von meiner Seite.
Ja, herzlichen Dank für die Einladung. Liebe Grüße an alle Zuhörer und viel Freude mit Ihren Investments an der Wiener Börse und generell mit Ihren Investments.
Tschüss und Baba.
Ciao.